NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Juni 1908. Das Tunguska-Ereignis in Sibirien.
Ich saß auf der offenen Veranda meines Hauses, als urplötzlich eine Art Feuersturm hereinbrach. Derartig heiß, dass er mir fast das Hemd vom Leib brannte. Ich sah einen großen Feuerball über einem weiten Teil des Himmels. Kurz danach wurde es dunkel und gleichzeitig gab es eine Explosion, die mich mehrere Meter von der Veranda warf. Nach kurzer Bewusstlosigkeit hörte ich ein solches Donnern, dass die Häuser bebten, als würden sie aus den Fundamenten gehoben. Fensterscheiben und Fensterrahmen gingen zu Bruch und inmitten des Baugrundes tat sich die Erde auf.
Die Erinnerung eines sibirischen Bauern an den Morgen der Katastrophe, zitiert vom Meteoritenforscher Leonid Alexejewitsch Kulik vor der Russischen Akademie der Wissenschaften, 20 Jahre später.
Im Februar 1927 leitete der Autor dieses Berichts eine Expedition, ausgerüstet von der Akademie, um jenen Ort am Oberlauf des Flusses, steinige Tunguska, zu untersuchen, an dem am 30. Juni 1908 ein Meteorit niederging. In der zweiten Märzhälfte 1927 begann ich dort meine Erkundung. Mein Basislager war in der am Fluss gelegenen Handelsstation Vanavara.
Vanavara ist der nächste zivilisierte Ort, 60 Kilometer entfernt vom Zentrum. Und das Gebiet gar nicht so unterschiedlich von der Eifel. Das Klima ist ein bisschen anders. Im Sommer 2 Monate lang glühheiß mit Mücken und im Winter 10 Monate lang eisekalt.
Kein Ferienparadies also, sondern eines der unzugänglichsten Gebiete Sibiriens. Nach mörderischem Marsch steht Kulik auf einem Berg und versteht, warum noch 60 Kilometer entfernt Menschen von ihrer Veranda gefegt wurden.
Ich kann den chaotischen Anblick noch immer nicht treffend kennzeichnen. Dies Bild eines einzigartigen Meteoriteneinschlags. Ein sehr hügeliges, fast gebirgiges Gelände erstreckt sich über viele Werst hinweg bis zum nördlichen Horizont. Aber es ist kein Waldgebiet mehr zu erkennen, denn alles ist verwüstet und versenkt. Man hat das Gefühl, dass 50 bis 70 Zentimeter dicke Stämme wie Zweige umgeknickt worden sind.
80 Millionen Bäume. Ein Waldgebiet fast so groß wie das Saarland. Der 43-jährige Kulik hat keinen Zweifel. Hier, mitten im Nirgendwo, ist ein Eisenmeteorit aus dem Kosmos eingeschlagen.
Nur, wo ist der Einschlagskrater? Wo die Meteoritenreste? Wo sind Tatort- und Täterspuren? Leonid Kulik, der Mann mit den neugierig forschenden Augen hinter runden Brillengläsern, hat seine Lebensaufgabe gefunden. Die quasi-kriminalistische Spurensuche wird seine Mission, ja seine Obsession.
Historisch war ja der Erste, der sich mit diesem Phänomen beschäftigt hat, das war der Kulik. Der hat ein paar Jahre lang versucht, dieses Phänomen aufzuklären. Er war davon überzeugt, ich muss jetzt den Eisenmeteoriten finden.
Aber wieso erst 20 Jahre danach? Hat 1908 niemand außer ein paar Einheimischen etwas bemerkt? Ganz und gar nicht. Erdbebenwellen und Luftdruckschwankungen wurden registriert, aber auch helle Nächte. Professor Wolfgang Kund, Physiker mit einem Faible für außergewöhnliche Phänomene.
Die Erdbeben sind gemessen worden in Irkutsk, in Potsdam, Deutschland. Da ist eine Druckwelle gelaufen, einmal um die ganze Erde rum, zum Südpol und wieder rauf zum Nordpol. Und nach einer Umrundung erneut gemessen worden. Es waren hinterher am Himmel 3 Tage lang helle Erscheinungen. Um Mitternacht konnte man die Zeitung lesen im Freien.
So wie beim Ausbruch des Krakatau 25 Jahre zuvor. Also Hinweise genug auf ein spektakuläres Naturereignis. Aber erst nach Kriegen und Revolution wird Kulik fast zufällig zum Tunguska-Pionier.
1883 im estnischen Tartu geboren, studiert der exzellente Schüler an der St. Petersburger Forstakademie. Wegen revolutionärer Aktivitäten der Akademie verwesen, landet er kurz im Gefängnis. Kämpft im russisch-japanischen Krieg von 1904-5, studiert in Kasan und findet sich nach erneuter Verhaftung als Forstoffizier im Ural wieder. Ein Glück im Unglück. Weil er dort dem Mineralogen Wladimir Iwanowitsch Wernatzki begegnet. Der erkennt Kuliks Talent, holt ihn in seine Mannschaft und kurz vor dem Ersten Weltkrieg ans St. Petersburger Mineralogische Museum, in die neue Abteilung für Meteoriten. Zunächst aber kämpft Kulik im Ersten Weltkrieg und im anschließenden Russischen Bürgerkrieg. 1920 wieder zu den Meteoriten zurückgekehrt, wandelt sich der rote Revolutionär zum Forschungspionier. Ein Kollege über Kulik:
Ein dynamischer, kultivierter Mann, um den sich die jungen Leute scharten. Jemand, der den Mund aufmacht und ohne Angst seine Überzeugung äußert, wenn er sich im Recht glaubt.
1921 schickt Wernatzki seinen Meteoritenexperten auf Erkundungsreise nach Sibirien. Und hier stößt Kulik zufällig auf eine Kalenderblattnotiz.
Mitte Juni 1908 sei beim sibirischen Kansk ein Meteorit unter riesigem Getöse neben der transsibirischen Eisenbahn eingeschlagen, der Zug habe gestoppt und Reisende hätten das rotglühende Ding besichtigt.
Nichts davon stimmt, außer dass der Zug anhielt. Dennoch hat Kulik Blut geleckt. Bald weisen andere Meldungen auf die wahre Tatzeit, den 30. Juni, und den wahren Tatort, eine Gegend an der steinigen Tunguska, ein Nebenfluss des Jenissei, der ins Eismeer mündet. Fasziniert liest er Berichte der tungusischen Pelztierjäger und Rentierhalter wie Ilja Putapowitsch.
Eines Tages ereignete sich eine furchtbare Explosion, deren Wucht so gewaltig war, dass über viele Werst an beiden Ufern des Tschambe der Wald niedergemäht wurde. Die Hütte meines Bruders stürzte in sich zusammen. Der Sturm trug das Dach mit sich fort und die meisten seiner Rentiere flüchteten in Panik.
Wieder in Petrograd wirbt Kulik mit einer uralten Doppelstrategie für eine Tunguska-Expedition. Grauen und Geld. Die Öffentlichkeit fesselt er mit Katastrophenszenarien.
Hätte das Ereignis mitten in Belgien stattgefunden, wäre im ganzen Land kein lebendes Wesen übrig geblieben. Wäre es in London passiert, nichts südlich von Manchester und östlich von Bristol hätte überlebt.
Für Akademie und Behörden legt er einen anderen Köder aus. Wollte nicht jemand im US-Staat Arizona Eisen aus einem Meteoritenkrater fördern? Da könnte doch auch der Krater des Tunguska-Meteoriten zur Goldgrube werden. Und Kuliks Chef legt nach.
Die von Kulik vorgeschlagene Expedition könnte sich von sehr großer wissenschaftlicher Bedeutung erweisen. Und ihre Resultate könnten das dafür aufgewendete Geld hundertfach zurückzahlen.
Aber erst im Februar 1927 kann Kulik aufbrechen. Da heißt Petrograd längst Leningrad und Russland UdSSR. 6 Wochen später erreicht die kleine Mannschaft endlich Warnavara. Und gleich andern Tags geht es weiter, unter Führung jenes Ilja Potapowitsch. Der weigert sich zunächst, Kulik zum verbotenen heiligen Haus des Donnergottes zu bringen. In den Augen der Evenken, so nennen die Sowjets die Tungusen, hatte der Donnergott Ogdi die Gegend heimgesucht, die Bäume zerschlagen und die Tiere getötet. Nun lag ein Fluch über der Gegend. Doch letztlich kauft Kulik den Evenken mit Naturalien.
Es beginnt ein Leidensweg. Der erste Anlauf scheitert am Schnee und den erschöpften Pferden. Der zweite bringt sie trotz Skorbut und Infektionen zum Rand der Explosionszone. Vom nächsten Berg sieht Kulik zum ersten Mal das Ausmaß der Explosion, nicht aber ihr Zentrum.
Hier fielen Blitz und Donner herunter und brannten den Getreidespeicher meines Verwandten und Kul nieder,
verkündet Potapowitsch und weigert sich weiterzugehen. Erst im dritten Anlauf mit neuen Führern erreicht Kulik den südlichen Sumpf, eine Art kilometerweiten Kessel, den er rundum erkundet. Vom Einschlagskrater jedoch keine Spur. Dafür gehen die Vorräte zu Ende.
Der Rückweg gestaltete sich zu einer regelrechten Flucht. Wir ernährten uns von dem kümmerlichen Rest unserer Vorräte. Wir schüttelten das verbleibende Mehl aus den Säcken. Unsere Nahrung bestand fast ausschließlich aus den essbaren Stängeln des Puschki. Und wir dachten schon daran, unsere letzte Reserve zu schlachten, das Pferd.
Zurück in Leningrad wird Kulik wie ein Held gefeiert. Der unbekannte Meteoritenforscher avanciert zum international anerkannten Pionier. Zeitungen in New York und London berichten. Und wieder spielt der Besessene auf der bewährten Angst-Lust-Klaviatur einer Katastrophe. Tunguska und Leningrad liegen auf demselben Breitengrad. Wäre der Himmelskörper nur wenig später gekommen, hätte die Erde sich weitergedreht und die Millionenstadt wäre zerstört.
Doch auch seine zweite Expedition 1928 bleibt ohne Erfolg. Für die dritte, ein Jahr später, bringen 50 Pferdewagen schweres Gerät zur Einsturzstelle. Nun will er es wissen.
Und dann hat er schließlich einen dieser Kraterseen entwässert mit einem 4 Meter hohen Graben. Haben die Leute da 14 Tage lang gegraben, haben den Teich entwässert. Und am Boden dieses kraterförmigen Sees war ein Baumstumpf, völlig unversehrt. Er hatte nach Eisen gesucht und was er fand, war Holz.
Gegen Ende 1930 kehrt das Expeditionsteam zurück.
Kulik mit ergrautem Haar und ruinierter Gesundheit. Professor Kuliks Expeditionen haben ihre Spuren hinterlassen. Eine Ruhepause sollte ihn bald wieder hergestellt haben.
In der Tat verficht sein ausführlicher Bericht 1938 unverdrossen die Theorie vom Eisenmeteoriten.
Wir sollten erwarten, in einer Tiefe von weniger als 25 Metern auf Bruchstücke dieses nickelhaltigen Eisens zu stoßen, die ein Gewicht von 100 oder 200 Tonnen haben.
Er fotografiert das Gebiet systematisch aus der Luft für eine 1940 geplante 5. Expedition. Doch die verhindert der Zweite Weltkrieg. Umgehend meldet sich der 57-Jährige zur Moskauer Volksmiliz, wird verwundet und von der Wehrmacht gefangen genommen.
Ein Jahr darauf stirbt Leonid Alexejewitsch Kulik in einem Kriegsgefangenenlager an Typhus. Das traurige Ende einer lebenslangen Suche. Nach dem Krieg suchen andere weiter und weiter erfolglos.
Es ist gesucht worden. Normalerweise bei Einstürzen findet man ungefähr 80% der großen Klumpen innerhalb der nächsten paar Wochen oder Monate. Hier haben die Leute gesucht und haben in vielen Jahren hintereinander nicht ein Gramm gefunden.
War es vielleicht gar kein Meteorit? Explodierte ein außerirdisches Raumschiff über der Taiga? Ein kleines schwarzes Loch? Antimaterie oder zerstob ein Körper noch in der Atmosphäre in winzigste Partikel? Nur wo sind ihre Reste? Als nach 1989 auch westliche Forscher Tunguska besuchen dürfen, finden auch sie keinen handfesten Beweis.
Auftritt Andrei Olchowatow. 1991 stellt der junge Russe alles auf den Kopf mit der Behauptung, die Explosion hat keinen himmlischen, sondern einen irdischen Ursprung. Davon hört Wolfgang Kund.
Ich habe nachgelesen und nach der ersten Viertelstunde war mir klar, ja, der Typ weiß Bescheid. Andrei Olchowatow, der hat dann aufgeschrieben, warum das nicht ein Einsturz gewesen sein kann, sondern ein Auswurf.
Fasziniert von dieser Idee präsentiert Kund 2001 seine eigene erdgebundene These.
Also Tunguska ist eines dieser Phänomene aus dem vulkanischen Bereich, der dadurch herrührt, dass unser Planet innen den fluiden Kern hat.
Und der bricht sich immer wieder Bahn bis an die Erdoberfläche. In Tunguska glaubt Kund in einer gigantischen Methangasexplosion. Doch es ist eine Außenseiterhypothese. Noch dazu ist sie wenig ergiebig für die Einwerbung von Forschungsmitteln. Denn mit der Angst vor Unheil aus dem All lassen sich teure Beobachtungsprogramme viel besser rechtfertigen. Das war bereits Leonid Kulik klar. Und so bleibt das Tunguska-Rätsel weiter ungelöst.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgma an das Tunguska-Ereignis, das am 30. Juni 1908 in Sibirien stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.